Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Die ÖVP wirft jetzt der SPÖ auf allen Ebenen vor, dass Andreas Babler den Weg für Herbert Kickl ins Kanzleramt freigemacht habe. Fakt ist derweil nur, dass Herbert Kickl nach dem Scheitern der schwarz-rot-pinken Verhandlungen den Regierungsbildungsauftrag von Alexander van der Bellen erhalten hat, dass die ÖVP mit ihm verhandeln will und dass Herbert Kickl jetzt die ÖVP auch zu Gesprächen eingeladen hat. Welche Mitschuld oder Mitverantwortung trifft die SPÖ am Scheitern der Verhandlungen und was bedeutet ein möglicher Kanzler Kickl für diese Republik? Das möchte ich jetzt den SPÖ-Clubchef und Mitverhandler in der Steuerungsgruppe Philipp Kucher fragen. Und damit schönen guten Abend, Herr Kucher.
Schönen guten Abend.
Herr Kucher, ich fange damit an, dass man die letzten Tage eigentlich nur den Eindruck gehabt hat, dass sich jetzt alle wechselseitig den schwarzen Peter zuschieben wollen. Die NEOS und die ÖVP klingen allerdings sehr gleichlautend, indem sie sagen, das Problem in den Verhandlungen sei SPÖ-Chef Andreas Babler gewesen sein und angeblich seine Linie der reinen Lehre. Und dass es letztlich an ihm gescheitert sei, die SPÖ wiederum sagt, nein, es ist an der ÖVP und auch den NEOS und den angeblichen Sozialabbau- oder Kahlschlagsplänen quasi gescheitert. Aber sind sie nicht alle drei einfach gescheitert?
Natürlich sind jetzt Verhandlungen gescheitert, die nicht scheitert hätten müssen und die, wo wir alles dafür auch getan haben, in Wahrheit, um auch gute Lösungen für die nächsten Jahre für Österreich zustande zu bringen. Ich halte wenig persönlich von diesen persönlichen Hakelschmeißereien jetzt im Nachhinein. Es hat inhaltliche Gründe gegeben, die uns getrennt haben am Ende. Es hat leider Entwicklungen gegeben, vor allem in der ÖVP, dass Karl Nehammer in den eigenen Reihen scheinbar nicht mehr den Rückhalt auch gehabt hat, um notwendige Kompromisse schließen zu können. Die Kompromisse wären für alle Fraktionen notwendig gewesen. Das war uns von Anfang an klar, dass es da drei unterschiedliche Parteien gibt, dass man Kompromisse schließen muss, die im besten Fall nicht irgendwelche Minimalkompromisse sind, sondern auch große Lösungen für große Probleme
aber
des
Herr
Landes.
Kucher, aber Herr Kucher, am Ende ist das Ganze ja daran gescheitert, dass die Beate Meindl-Reisinger, die NEOS-Chefin, am Freitag, den 2. Jänner, aufgestanden ist. Da hat eigentlich jeder mit Minimum politischer Erfahrung gewusst, das kann sich jetzt zwischen SPÖ und ÖVP nicht mehr ausgehen, weil das eine Eigendynamik in der ÖVP auslösen wird und weil es nur ein Mandatüberhang gab. Also da geht es nicht darum, dass Karl Nehammer unter Druck war. Was ist da passiert, dass Beate Meindl-Reisinger plötzlich aufgestanden ist?
Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, dass es ja gerade am Ende von solchen Verhandlungen, die alles andere einfach sind, wenn Sie sich die Budgetsituation der Republik ansehen, war das für alle Fraktionen eine Herausforderung. Aber für uns war es wichtig, dieser Verantwortung nachzukommen. Wäre es uns nur um Parteitaktik gegangen als SPÖ, hätten andere Parteien den Scherbenhaufen zusammenräumen müssen, den auch verursacht haben. Ich darf nur daran erinnern, die Sozialdemokratie, als wir sozusagen das Kanzleramt verlassen haben. Wir haben ein saniertes Budget hinterlassen. Und das war dann Sebastian Kurz gemeinsam mit der FPÖ, Stichwort koste es, was es wolle, und danach Nehammer mit den Grünen, die in Wahrheit dieses Budget-Desaster verursacht.
Koste es, was es wolle, war nur mit den Grünen, weil die Pandemie war unter Schwarz-Grün.
Es war im Vorfeld, wenn Sie sich die Zahlen ansehen, es hat ja schon begonnen mit der, Sie erinnern sich, die Patientenmilliarde, die Kassenzerschlagung, wo man hunderte Millionen in den Gesundheitsbereich entzogen hat, Steuerzukallen für Konzerne, das war schon blau und schwarz damals. Aber das ist ja schwierige Situation. Wir haben uns da nicht gedrückt, sondern haben gesagt, es geht jetzt um Verantwortung für den Wirtschaftsstandort, für Beschäftigung und es gibt große Herausforderungen bei der Teuerung, im Gesundheitsbereich, der Pflege, aber natürlich auch im Bereich Sicherheit, Asyl und Migration. Und da haben wir miteinander versucht, Lösungen zustande zu bringen. Was sich dann abgezeichnet hat, dass es gerade in dieser Frage der Gerechtigkeit, also wer wird in Zukunft einen Beitrag leisten müssen, dass wir halt gesagt haben, und das ist keine ideologische Frage, sondern eine Frage auch des Zusammenhalts in der Gesellschaft, soll jetzt die breite Masse der Bevölkerung, all die Leute, die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen, sollen die zur Kasse gebeten werden? Oder gibt es einen Beitrag auch der starken Schultern, wie wir es zum Ausdruck gebracht haben? Und da haben wir unterschiedliche Varianten vorgebracht, haben gesagt, es werden die Energiekonzerne, die die letzten Jahre ordentlich profitiert haben, einen Beitrag leisten müssen. Und auch der Bankensektor, wo wir von 14 Milliarden Euro Gewinnen reden, das war immer unser Zugang. Und wir haben dann sowohl NEOS als auch ÖVP auf der inhaltlichen Ebene Vorschläge gemacht, überlegt, überlegt ihr euch dann Alternativen? Für uns war es notwendig, diese Gerechtigkeit auch in den Mittelpunkt zu rücken und nicht aus Parteitaktik der SPÖ, aber wie willst du den Pensionistinnen und Pensionisten, wie willst du den Polizistinnen und Polizisten erklären, dass es dort Verschlechterungen gibt und im Bereich der Konzerne, die die letzten Jahre ordentliche Milliardengewinne gemacht haben, gibt es keinen Beitrag.
Aber Herr Kucher,
Frage der Gerechtigkeit.
Aber Herr Kucher, im Grunde war das ja von Anfang an klar, dass weder ÖVP und schon gar nicht NEOS, die ja auch einen sehr starken neoliberalen Flügel haben, bei Vermögenssteuern, bei neuen Vermögenszuwachssteuern, bei Erbschaftssteuern, bei diversen Steuern dieser Art nicht zustimmen werden, weil die immer gesagt haben, die NEOS im ganzen Wahlkampf keine neuen Steuern. Wozu habt ihr dann eigentlich weiterverhandelt? Wenn ihr immer gewusst habt, das bleibt eure Krux und die anderen immer gewusst haben, sicher nicht. Also warum dann überhaupt diese 100 Tage verhandeln?
Aber das ist der Punkt. Wir haben von Anfang an gesagt, es wird breite Schultern brauchen, auch einen Beitrag dieser breiten Schultern und Gerechtigkeit in dieser Frage. Und wir haben dann gerade in den letzten Tagen nicht über klassische Vermögensteuern geredet, sondern ganz pragmatisch gesagt, gibt es dann andere Vorschläge, wie wir Gerechtigkeit schaffen sollen. Und der Beitrag der Energiekonzerne, die Milliardenübergewinne gemacht haben, ist nichts Unanständiges, sondern ist eine Frage auch der Gerechtigkeit. Oder auch über die Banken zu reden,
aber Herr
ist ein gerechter
Kuchen, Beitrag. Ich bewerte jetzt nicht, ob diese Maßnahmen richtig oder falsch wären. Ich versuche nur darzustellen, dass da von Anfang an zwei grundunterschiedliche Positionen waren.
Aber es war allen Parteien.
Und offenbar war keiner von euch bereit, ich glaube, der Wiener Bürgermeister hat das irgendwie so formuliert, über den Schatten zu springen, dass man das hätte müssen. Also er hat jetzt nicht eine Partei angesprochen. Aber grundsätzlich offenbar wollte da weder ÖVP noch SPÖ noch NEOS über den Schatten springen. Und jetzt wissen Sie natürlich, dass in Verhandlungen kann es dann nicht gehen. Während in Ihrer Gruppe Migration und Asyl wurde ja offenbar über Schatten gesprungen.
Und das ist genau der Punkt. Wir haben sozusagen gerade in dem Bereich, den ich verhandelt habe, den gesamten Sicherheits-, Asyl-, Migrationsbereich, glaube ich, miteinander eine sehr klare Linie auch festgehalten, dass wir die Asylantragszahlen in Österreich reduzieren werden, dass es eine verpflichtende Integration ab dem ersten Tag gibt, Kampf gegen jegliche Form von Extremismus, weil es einfach richtig auch für dieses Land ist, miteinander Herausforderungen, die da sind, auch miteinander zu lösen. Und desselben Pragmatismus, den wir zum Beispiel im Sicherheitsbereich an den Tag gelegt haben,
aber nicht im Budget- und Wirtschaftsbereich gehabt.
Ja, aber das ist die zentralste Frage. Und ich sage es ganz offen hier auch in dieser Runde, und das war, glaube ich, allen auch die letzten Wochen immer bekannt, wir brauchen ja gar nicht reden über klassische Vermögensteuern. Das war uns völlig bewusst, dass da ÖVP und NEOS andere Positionen haben. Aber ein gerechter Beitrag von denjenigen, die in Krisenzeiten noch ordentlich profitiert haben, das ist nichts Unanständiges und das wird ja auch für die anderen Fraktionen nicht überraschend gewesen sein. Wir haben gesagt, es braucht diesen Beitrag der breiten Schultern. Ich kann nicht durchkürzen der breiten Masse Gelder wegnehmen, ich kann nicht über Leistungskürzungen nachdenken und in der Frage der Gerechtigkeit dann so tun, als wäre das alles in Ordnung und als dürfte man dort sozusagen nicht einen fairen Beitrag einfordern. Das war, glaube ich, von Anfang an klar, dass es einen gerechten Beitrag braucht. Wir waren sehr pragmatisch und haben gesagt, dann sollen NEOS und ÖVP sich überlegen, was denn dieser gerechte Beitrag sein könnte. Das war der zentrale Punkt.
Ich sage jetzt noch einmal dazu, ich war da nicht dabei. So, die zwei anderen Partner am Tisch sagen, dass Andreas Babler alles andere als pragmatisch gewesen sei und sehr ideologisch gewesen sei. Ich glaube, die Wahrheit wird wahrscheinlich wie zumeist in der Mitte liegen. Ich sage noch einmal, es wirkt mir sehr danach, als wären alle drei einfach schuld an diesem Scheitern.
Darf da vielleicht nur den Karl Nehammer zitieren, der in einer Podcast-Aufzeichnung ja ausdrücklich auch Andreas Babler gelobt hat, dass er sehr pragmatisch als Sozialdemokrat auch an die Sache geht und die Verhandlungen sehr pragmatisch auch führt. Das ist sozusagen die Zuschreibung.
Mittlerweile hat er in einem Podcast wieder was anderes
gesagt. Dass jetzt nach den gescheiterten Verhandlungen, nachdem NEOS und ÖVP den Verhandlungstisch verlassen haben, anders darstellen möchte, verstehe ich aus parteitaktischen Überlegungen. Unser Ziel war es wirklich, wir sind uns der Verantwortung bewusst gewesen. Wir haben vom ersten Tag an auch gesagt, reden wir nicht ideologisch über unterschiedlichste Sichtweisen, sondern nehmen wir als Hauptaufgaben der Bundesregierung die zentralen Fragen her, die die Menschen uns am Wahltag auch mitgegeben haben. Und das war Frage Nummer eins, war die Teuerung, das leistbare Leben. Da haben wir gerade im Bereich leistbares Wohnen sehr, sehr gute Vorschläge auch miteinander schon diskutiert gehabt. Es ist der zweite Bereich, Sicherheit, Asyl, Migration und Integration, war einer zentralen Punkte und auch Gesundheit und Pflege.
Ich glaube Ihnen, das ist aber das ist jetzt eh alles quasi vergossene Milch, weil es gescheitert ist. Und wir wissen einfach, dass es beim Hauptthema Budget und Wirtschaft keine Einigung gegeben hat und sich da offenbar über Monate oder über 100 Tage die Positionen nicht verändert haben. Jetzt hat sowohl Johanna Mikl-Leitner, die niederösterreichische Landeshauptfrau der ÖVP, ähnlich wie übrigens in ihrem Bundesland argumentiert, als auch August Wöginger, der ÖVP-Clubchef, der macht jetzt sie, also nicht sie als Person, sondern die SPÖ und Babler dafür verantwortlich, also wörtlich den Weg für einen Kanzlerkickel freigemacht zu haben. Was sagen Sie dazu?
Schauen Sie, es fällt in dieses Hickhack rein. Was wir beide jetzt gemacht haben, dass wir inhaltlich unterschiedliche Positionen miteinander diskutiert haben, dass es da unterschiedliche Zugänge gibt. Man hätte es schaffen müssen, aus meiner Sicht, hier über den eigenen Schatten zu springen. Aber da haben wir gemerkt, dass zum Schluss Karl Nehammer diesen Bewegungsspielraum von der eigenen Partei
aber nicht mehr bekommen. Aber ich muss jetzt noch einmal sagen, und ich würde es auch jedem ÖVPler und jedem Neos-Menschen sagen, es muss in so einer Situation nicht nur einer über den Schatten springen. Es müssen immer alle über den Schatten springen. Und ich sage es noch einmal, Herr Kuhnert, es ist keiner von euch über irgendeinen Schatten gesprungen, Fragen.
Wir haben gerade sozusagen, ich kann es sehr stark sagen, aus dem Bereich Sicherheit, den ich verhandelt habe,
stimmt,
wo wir Lösungen geschafft haben.
In dem Schlüsselbereich Steuern, Wirtschaft und Budget ist niemand über den Schatten gesprungen.
Auch da sage ich Ihnen,
bei Integration sage ich ja,
18 Milliarden Euro, das ist ja derartig gigantische Summe. Selbstverständlich sozusagen hätten wir natürlich auch einen Beitrag von allen auch mitgetragen. Das ist sozusagen völlig klar. Aber die Frage der Gerechtigkeit, dass vor allem dann sozusagen die Profiteure der Krise auch einen gerechten Beitrag leisten, das ist nichts Unanständiges, dass die SPÖ das fordert, sondern das war der zentrale Punkt. Selbstverständlich müssen sich alle Fraktionen im Rahmen eines Kompromisses bewegen. Und nicht nur mit irgendwelchen Minimalkompromissen, sondern im Idealfall schafft man es doch die eigene Glaubwürdigkeit erhalten bleibt und dass man miteinander nicht Minimalkompromisse schafft, sondern miteinander was Gutes für die Herausforderungen des Landes. Das war immer unser Zugang in dieser Frage. Aber dieser Kernpunkt der Gerechtigkeit, da reden wir längst nicht mehr von klassischen Vermögensteuern. Eine Bankenabgabe ist nichts Unanständiges. Es war Maggie Thatcher in Großbritannien, die ist alles andere als eine Sozialistin gewesen, die Bankenabgabe eingefordert hat. Das waren also durchaus auch Signale, könnte man sogar sagen, in Richtung der anderen Fraktionen, dass wir gesagt haben, es braucht einen fairen Beitrag aller und nicht nur Kürzungen für die breite Masse, weil das ist, glaube ich, die Kernaufgabe auch der Sozialdemokratie.
Das ist auch ein völlig legitimer Punkt aus Sicht der Sozialdemokratie, aber trotzdem, es ist halt so, dass die anderen zwei Parteien von Anfang an gesagt haben, das geht nicht, sie auch gesagt haben, wir brauchen das, also ein bisschen
aber kommt mir das... Aber das ist der Punkt, Sie sprechen ja die Kompromisse
kommt an. Kommt mir das trotzdem vor, als wären das 100 Tage gewesen, wo ihr zwar sehr viel in anderen Bereichen weitergebracht habt, aber einfach im Schlüsselbereich von Anfang an gewusst habt, keiner von euch ist bereit, über den Schatten zu springen.
Aber Frau Daniel, Sie sagen, es geht nicht, aber dann,
aber es ist dann, ja nicht gegangen, ich kann ja nicht so führen.
Das ist der zentrale Punkt, den Sie ansprechen. Wenn man sagt, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht, das bringt uns natürlich nicht weiter. Aber das war unser Zugang zu sagen, dann sagt uns doch, was aus eurer Sicht möglich wäre. Das war doch unser Zugang, dass wir gesagt haben, bitte liebe Neos, liebe ÖVP, wenn ihr schon sagt, was alles nicht geht an Gerechtigkeit, an Beitrag der breiten Schultern, dann sagt uns aus eurer Sicht, was möglich ist.
Gut, ich glaube, wir werden das nicht klären können, weil die absolute Wahrheit gibt es vielleicht in Religionen, aber in der Realität und in der Politik ist das sehr schwer zu ergründen. Wie wird es denn jetzt weitergehen aus Ihrer Sicht? Ich nehme an, Sie haben auch Herbert Kickl und die Pressekonferenz verfolgt, in der er die Einladung Richtung ÖVP ausgesprochen hat. Herbert Kickl hat einerseits gesagt, dass das 100 verlorene Tage waren, wo er vielleicht nicht so ganz Unrecht hatte, ausnahmsweise mal, dass er die Hand ausstrecke an die ÖVP, aber gleichzeitig auch gesagt hat, und wenn es nichts wird, dann gibt es eben Neuwahlen. Die FPÖ sei gerüstet. Rechnen Sie eher mit einem Abschluss und bald einem Kanzler Herbert Kickl oder eher mit Neuwahlen?
Es ist schwer, das von außen zu beurteilen. Es gibt da, glaube ich, zwei Varianten, wie es ausgehen kann. Entweder Kickl lässt es scheitern und versucht sozusagen taktisch in Neuwahlen zu gehen. Das ist die eine Variante. Oder ÖVP und FPÖ finden sich. Wir haben vor der Nationalratswahl gerade in diesem Studio auch darüber gesprochen. Ich habe immer gesagt, wenn es nur die inhaltliche Ebene ist, sind die noch 5 Minuten beim Bier oder beim Kaffee fertig,
ja,
weil die ja gegenseitig, ne, die haben die Programme größtenteils voneinander abgeschrieben. Sie erinnern sich, vor der Nationalratswahl hat es hier bei OE24 Diskussionen gegeben. Mhm. Da haben die Schwarzen den Blauen vorgehalten. Stimmt. Ihr habt unser Wirtschaftsprogramm abgeschrieben. Die Blauen haben gesagt, ihr habt es von uns abgeschrieben. In Wahrheit war es doch deckungsgleich. Und das war ja unsere Kritik, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich Politik nur für die obersten 10.000, für die Spitzenverdiener in diesem Land, und die breite Masse der Bevölkerung hat von Schwarz und Blau nichts. Also es war immer sozusagen die inhaltliche Kritik von unserer Seite, dass diese beiden Parteien sich über Jahre hinweg sehr, sehr stark auch angenähert haben.
Aber was würde, falls er es wird, und derzeit spricht eher mehr dafür als dagegen, aber wir werden sehen, was würde ein Kanzler Herbert Kickl für diese Republik bedeuten aus Ihrer Sicht?
Wir können nur die Freiheitlichen an ihren Taten messen. Und wir haben gemerkt, immer wenn die FPÖ in der Regierung war, hat sie die kleinen Leute in Wahrheit verraten. Sie reden zwar immer der kleine Mann, die kleine Frau, aber blicken wir nur zurück, es war jede freiheitliche Regierungsbeteiligung immer so, dass es dann Pensionskürzungen gegeben hat, massive Kürzungen im Gesundheitsbereich. Ich meine, der Schlamassel, den wir heute erleben im Bereich der Gesundheitsversorgung, da braucht man nur ein paar Jahre zurückschauen. Es waren Schwarz und Blau, die Krankenkassen zerschlagen haben. Den Menschen hat man versprochen, es wird eine Patientenmilliarde geben. Die ehemalige freiheitliche Gesundheitsministerin Hartinger Klein war nach der Wahl wenigstens so ehrlich und hat gesagt, das war ein Marketing-Gag, ja, damals der Blauen. Aber die Leidtragenden sind die Menschen, die heute keine Arzttermine bekommen. Das sind dann fehlende Kassenstellen, die wir alle beklagen. Also das ist eher immer eine Folge auch der freiheitlichen Regierungsbeteiligung. Mhm. Jetzt rede ich nicht von diesen unappetitlichen Skandalen. Da hat es ja Wohnungen gegeben, die man verscherbelt hat. Ich erinnere an Maischberger, an Karl-Heinz Grasser. Es waren doch alles Blaue, die in der Regierung gewesen sind. Wir brauchen nur ein bisschen zurückschauen. Er ist oft hier in diesem Studio, es war der ehemalige FPÖ-Chef, wo es dann danach sozusagen Debatten gegeben hat über luxuriöse Rechnungen, die eingereicht worden sind bei der FPÖ. Das ist schon immer eine Frage des politischen Zugangs gewesen. Und da haben wir gesagt, da haben wir ein anderes Menschenbild, da wollen wir mehr Gerechtigkeit haben. Und wenn wir gerade beim Bereich Menschenbild sind, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, der uns trennt. Der Herbert Kickl ist jemand, der beim Austeilen ein ganz großer ist, aber nicht einstecken kann. Wenn er sagt, man muss Menschen, die anderer Meinung sind, mit Fahndungslisten verfolgen, dann sagt das sehr, sehr viel über den Menschen aus. Ich glaube, dass wir alle miteinander diskutieren. Auch wir sind das nicht immer einer Meinung. Wir sitzen in der Familie zusammen, am Stammtisch zusammen, mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Wir sind nicht immer einer Meinung. Aber es geht um Respekt, dass wir das auch aushalten, miteinander auch unterschiedliche Meinungen zu diskutieren, aber alle verfolgen wie ein kleines, trotziges Kind, die anderer Meinung sind. Das ist ein anderer menschlicher Zugang, den wir da auch haben.
Ich möchte zum Abschluss noch zur SPÖ zurückkehren, weil es gibt schon viele Menschen, die der Meinung sind, die SPÖ ist in vielerlei Hinsicht an sich selber, also die neue SPÖ an sich selber gescheitert. Wir erinnern uns alle noch ans Jahr 2023, als weite Teile der SPÖ der Meinung waren, Pamela Rendi-Wagner müsse weg, weil sie keine Chancen hätte, bei Neuwahlen das Wahlergebnis zu verbessern. Die SPÖ ist bei dieser Nationalratswahl sogar auf den 3. Platz abgestürzt. Sie haben überhaupt keine Stimmen dazu gewonnen. Sie haben bei der EU-Wahl verloren. Sie verlieren eigentlich am laufenden Band. Jetzt sind diese Koalitionsverhandlungen, ist diese Option auch gescheitert. Bleibt in der SPÖ trotzdem alles beim Alten?
Sie haben sozusagen jetzt die Verhandlungen und auch die letzten Monate und Jahre angesprochen, dass es die Sozialdemokratie nur sich selbst nicht leicht gemacht hat, sondern auch der Bevölkerung. Das ist uns allen auch bewusst, die internen Debatten. Was wir versucht haben, bei diesen Verhandlungen sehr stark zu zeigen, ist, dass es wirklich eine Frage der Glaubwürdigkeit ist, auch in einer ganz, ganz ernsten Situation für die Republik Verantwortung zu übernehmen. Die Verhandlungen sind jetzt leider gescheitert, muss ich dazu sagen. Wir hätten uns ein besseres Ergebnis für Österreich auch gewünscht. Aber so diese Grundüberzeugung der Sozialdemokratie, auch die Schwerpunktsetzung, gerade in den Verhandlungen, Kampf gegen die Teuerung, für leistbares Leben, gerechter Beitrag aller in diesem Land, das sind, glaube ich, Dinge, wo wir vielleicht unter Umständen erst in Zukunft unter Schwarz-Blau erleben werden, wie wichtig das ist, nämlich dieser soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft. Da wollten wir, egal sozusagen, was jetzt auf uns zukommt, unseren Beitrag in Zukunft auch leisten.
Also die letzten Jahre in der Opposition waren auch unter Schwarz-Blau nicht gerade sehr erfolgreich für die SPÖ. Wir werden sehen, ob es, falls es jetzt wieder blau-schwarz, also nicht wieder, sondern erstmals blau-schwarz gibt, die Situation besser in der SPÖ wäre, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bleibt Andreas Babler SPÖ-Chef?
Nachdem NEOS vom Verhandlungstisch aufgestanden sind und die ÖVP Karl Nehammer das Vertrauen versagt hat, deswegen sehe ich keinen Grund, dass wir jetzt interne Personaldebatten in der Sozialdemokratie führen.
Kenne mich aus. Danke, Philipp Kucher, für das Gespräch. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Und danach geht es dann mit dem Duell Gerald Groß gegen Sebastian Born-Mehner bei Niki Fellner weiter. Bleiben Sie dran.